Schön, so viele beisammen zu sehen. Und es freut mich, wieder hier zu sein. Es ist wohl wahr, ich weiß nie, wo ich hingehe, ich weiß nie, wo ich bin. Ich bin ein ganz Zerstreuter. Da, wo man mich hinstellt, da schaltet man mich an und dann rede ich. Die fragen mich immer, was wirst du sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen werde. Denn ich habe diesen Gedanken immer, wenn ich mir alles so schön vorbereite, was ich sagen möchte, dann habe ich ja überhaupt keinen Platz gelassen für den Heiligen Geist, um auch was zu sagen. Also ich hoffe und bete, dass der liebe Gott uns heute hier hilft, damit wir mal wieder bedenken, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Es war ja interessant, dass wir heute Morgen die Lektion hatten über die sieben Gemeinden. Und geschichtlich sind wir ja durch die sieben Gemeinden hindurch. Und wir sind jetzt ganz am Ende. Und wenn ich mir die erste Gemeinde betrachte, die war ja eine ganz gute Gemeinde. Aber auch die hatte schon vergessen, worum es eigentlich ging. Und erst als Smyrna kam, dieses Myrrh, dieser Duft, dieser süße Duft gen Himmel, dann wurde das Evangelium wieder in voller Stärke gepredigt. Aber leider hing das zusammen mit Verfolgung. Und so gehen wir durch die Zeitalter zu den verschiedenen Kirchen. Heute Morgen haben wir über Pergamum gesprochen und über Sardes. Und das Werk von Sardes war nicht vollendet. Da waren einige, die in weißen Kleidern gingen. Aber das Werk war nicht fertig. Also war es nötig, dass Gott noch andere berufen sollte, damit das Werk in der vollen Stärke, so wie es am Anfang war, auch am Ende sein darf. Denn Gott wird doch nicht sein Werk enden in weniger Gewalt und Kraft und Herrlichkeit, als mit dem, wie er es begonnen hatte. Und so hat er wieder eine Gemeinde geläutert und gereinigt, die unter viel Spott das Evangelium in die Welt trug. Und dann kam die letzte Gemeinde. Und diese Gemeinde, ach, diese Gemeinde, die ist in so einem Zustand. Sie hat so viel Augensalbe nötig, sie hat so viel Erläuterung nötig und sie ist so schläferig, dass der liebe Gott sie aufwecken muss. Und er sagt, kauf doch von mir Gold. Ja, wir brauchen das Gold, wir müssen es kaufen, wir brauchen diese Augensalbe, dass wir sehen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Was soll diese Gemeinde denn wieder aufrichten? Die ganze Aufgabe dieser Gemeinde steht im Jesaja-Brief. Wir müssen wieder die zertrümmerten Mauern aufrichten. Und was sind diese zertrümmerten Mauern? Das ist die Reinheit des Evangeliums, das ist die Reinheit der Wahrheit. Wir rühmen uns ja immer, dass wir die Wahrheit kennen. Wie lange seid ihr schon in der Wahrheit? Ist immer der Spruch, den ich höre. Ja, ich habe die Wahrheit kennengelernt. Was ist denn die Wahrheit, die ich kennengelernt habe? Und ich sage immer, es ist nicht nur das Ersetzen einer theologischen Ansicht mit einer neuen theologischen Ansicht. Das kann ich auch. Ich kann meine Ernährung umstellen und ich kann ein super Vegetarier sein und von Wahrheit keine Ahnung haben. Es geht also nicht nur um das, was ich tue, wenn es nicht im Herzen gegenwärtig ist, dann haben wir ein Problem. Wir sind das Volk, welches den Sabbat hält. Und was heißt das? Ich habe letzte Woche gepredigt über den Sabbat. Der Sabbat ist Ruhe. Ruhe von was? Ruhe von den vollendeten Werken. Und wir als Volk müssten mehr wie irgendein anderes Volk auf diesem Planeten die Lehre von der Gerechtigkeit Christi predigen. Aber wir haben den Stempel, dass wir gesetzlich sind. Wir müssten eigentlich brennen für die Gerechtigkeit Christi. Und das war ja, was Sardes wieder in den Mittelpunkt gestellt hatte. Die Gerechtigkeit Christi, Erlösung durch ihn und ihn alleine, das war das Wort, das Sardes mächtig machte. Und einige werden in Weiß gehen. Aber das Werk war nicht vollendet, denn sie haben nicht die Mauern aufgerichtet. Also war es notwendig, dass noch ein Volk kommen sollte, das die alten Trümmerhaufen und das Evangelium in Fülle wieder predigen musste, auf dem Modell des Heiligtums. Denn das Heiligtum ist der Mini-Erlösungsplan. Und dieses Volk ist leider auch Laodicea und braucht es vielleicht eine Smyrna-Erfahrung, bis wir alle wieder wach werden. Und ich glaube wirklich, dass wir kurz vor diesem Ereignis stehen. Ich denke, wir stehen vor den letzten Ereignissen. In 2017, wie ihr wisst, wird da gemeinsam das Jubeljahr der Reformation gefeiert. Und in diesem Jahr sind die Dokumente schon vorbereitet, von wie diese gemeinsame Feier stattfinden soll und warum die Reformation eigentlich vorbei ist. Und ich habe so ein Heftchen bekommen aus der St. Gallen-Kirche, gerade hier drüben, wo die Protestanten schreiben über dieses Ereignis. Und dann steht in diesem Heftchen: Jetzt werden wir in 2017 einen Strichpunkt unter die Reformation machen. Einen Strichpunkt unter die Reformation machen. Naja, ich habe nur 3 Jahre, aber die sind alle zu Berge gestiegen. Einen Strichpunkt. Und das Dokument, was unterschrieben wurde oder ins Internet gesetzt wurde, worauf sich die gemeinsame Feier beruft, warum ein Strichpunkt gestellt werden kann, zeigt ganz eindeutig, dass der Protestantismus total kapituliert hat und in vollem Wesen wieder die Lehre des Katholizismus mit Bezug auf Erlösung angenommen hat. Mit allen Einzelheiten. Die Lehre der Rechtfertigung wird auch beschrieben, dass wir durch die Werke Christus gerettet sind, durch den Glauben, der uns dann zu den guten Werken führt und uns den Heiligen Geist schenkt, um diese Werke auszuführen. Erstens ist das eine Vermischung zwischen Heiligung und Rechtfertigung. Und zweitens ist es total katholische Lehre und nicht protestantische Lehre. Und wenn wir als Volk nicht mehr wissen, was die Lehre ist, und wir lesen so einen Satz, der sich so gut anhört, und wir merken nicht, was damit verkehrt ist, wie sollen wir dann die Trümmerhaufen wieder aufbauen? Dieses Volk, dieses Adventistenvolk, müsste das allererste Volk sein, das sich einsetzt für die Gerechtigkeitslehre, die Rechtfertigung durch Christus und Christus alleine. Jesaja 43, Vers 11, ich bin der Herr und außer mir ist kein Erretter. Es gibt nur einen einzigen Erlöser. Jesaja 43, Vers 25, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nimmermehr. Vers 15 sagt in Kapitel 48, ich habe ich es gesagt, ich habe ihn auch euch berufen und ihn hergebracht und sein Weg wird gelingen. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du aber, dass du den sterblichen Menschen fürchtest, des Menschen Kind, welches wie Gras vergeht? Unsere Erlösung liegt in Jesus Christus und Jesus Christus alleine. Und unsere Erlösung ist aufgrund des Glaubens, nicht der Werke, dass wir uns nicht rühmen. Das ist protestantische Lehre. Das ist, was Sardes wieder aufgebaut hat. Martin Luther wird sich im Grab umdrehen, wenn er liest, was jetzt vor kurzem in die Welt gesetzt wurde. Dass sogar das Priesteramt wieder ein Opferamt wird und dass die Sündenvergebung wieder teilhaft des Priesterschaft wird und dass die Messe die tatsächliche, den tatsächlichen Körper Christi darstellt und dass sie verehrt werden kann, diese Hostie, dass das in diesem gemeinsamen Dokument steht, ist unglaublich. Und da kann ein Strichpunkt unter die Reformation gemacht werden. Jetzt, wer wird aufstehen und sagen, dass es nicht so ist? Wer ist bereit, um zu sagen, das ist ein Schritt in eine Richtung, die der gleiche Schritt ist, den die Pharisäer gemacht haben, als sie gesagt haben, wir haben keinen König außer den Kaiser. Ist genau das Gleiche. Die Gnadenzeit hat nicht aufgehört, als das geschah. Erst als sie dann die Steine aufhoben, um Gottes Volk auch auszurotten, dann endete die Gnadenzeit und das Haus wurde wüst und leer und Jerusalem wurde vernichtet. Ich glaube, in 2017 können wir den ersten Schritt erleben, wenn die Welt sagt, wir haben keinen König außer den Kaiser. Wir halten den Sabbat. Jesaja 43, Vers 7. Alle, die mit meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die ich gebildet und gemacht habe. Alle. Offenbarung. Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Als Jesus Christus diese Welt in die Welt hineinsprach durch sein Wort, dann steht in Genesis 2, Vers 1 oder 1. Mose, also waren Himmel und Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, sodass Gott am siebenten Tag sein Werk vollendet hat, das er gemacht und er ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinen Werken, das Gott schuf, als er es machte. Im Englisch steht, thus the heavens and the earth were finished, fertig. Kein Beitrag konnte der Mensch zu dieser Schöpfung hinzufügen. Nichts, nichts. Adam hat wenigstens noch den Tieren die Namen gegeben, aber Eva war ja noch nicht erst da. Und dann hat Adam geschlafen und dann kam Eva und hatte überhaupt gar nichts zu tun an diesem Tag. Also der Mensch hat nichts dazu beigetragen zur Schöpfung, nichts. Und dieses Wort, es ist vollendet, it is finished, es ist ein fertiges Werk. In Deuteronomium lesen wir, dass der Sabbat auch gehalten wird, nicht nur, weil Gott die Welt geschaffen hat, sondern weil er uns aus Ägypten erlöst hat. Und wenn wir denken an diesen Einzug in Jerusalem, wo Jesus zum ersten Mal erlaubt, dass die Palmenblätter hingeschmissen wurden und dass er verehrt wurde als Messias und dass er wie ein König in Jerusalem einzog. Diese letzte Woche ist die Wiederherstellungswoche. Ständig in seinem Leben hat er gesagt, wenn die Menschen sagten, du bist der Messias, hat er gesagt, nichts sagen, ruhig bleiben. Aber in dieser letzten Woche nicht. In dieser letzten Woche erfüllte er die Prophezeiung, er setzte sich auf diesen Esel und er kam als Messias in Jerusalem ein. Und dann wurde er als König gekrönt. Er erhielt die Dornenkrone. Er wurde verspottet und verhöhnt und geschlagen. Er hielt den Zepter in der Hand, obwohl es ein falscher Zepter war, nur so ein Grashalm. Und er hielt das königliche Kleid zum Spott. Aber er wurde gekrönt in seiner Demut. Und wie ein Schaf, das zum Schlachthof genommen wurde, hat er sich nicht gewehrt. Und als er da am Kreuz hing, dann lesen wir, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Es ist vollkommen. Es ist vollendet. Genauso wie er bei der Schöpfung die Worte gebrauchte, es ist vollendet, so am Ende dieser Woche hat er gesagt, es ist vollendet, es ist vollbracht. Wie viel kann ich hinzufügen zu dieser Erlösung? Überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts, denn er hat es vollbracht. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 14, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden, welche das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Hier wird die Schöpfung wieder hervorgehoben, derjenige, der die ganze Welt durch sein Wort, wie sagt man da, created, geschaffen hat. Und dann steht da, denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, dadurch, dass er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl wie im Himmel als auch was auf Erden ist. Und euch, die hier einst entfremdet und feindlich gesinnt waren, das sind wir, das bin ich. In den bösen Werken hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod. Wie oft muss er Paulus das noch wiederholen? Also wie sind wir erlöst? Durch das Blut. Wie sind wir erlöst? Durch den Tod. Und darum sind wir Siebenten-Tags-Adventisten. Wir sind eine protestantische Gemeinschaft. Aber wir sind nicht irgendeine protestantische Gemeinschaft. Und wir sind auch nicht schöner als die anderen protestantischen Gemeinschaften. Wir sind auch nicht besser. Wir sind hoffnungslos. Wir sind lauwarm, wir sind blind, wir brauchen Kleider der Gerechtigkeit. Und in dieser Gemeinde hat dieser Kampf ja stattgefunden vom Anfang an. Man hat ja die Bilder gemacht und da war die 10 Gebote in der Mitte. Und dann kam 1888, dann hat man das diskutiert, dann waren die 10 Gebote aus der Mitte weg und das Kreuz und Jesus Christus waren in der Mitte. Ja, kann man den Charakter Gottes von Gott trennen? Kann man? Kann ich den Charakter von Jesus Christus entfernen von Jesus Christus? Nein. Also was muss in die Mitte? Beides. Das eine ersetzt nicht das andere. Das ewige Evangelium der Gerechtigkeit muss zusammengehen. Und dieses Volk ist berufen worden, nicht nur um das Gesetz anzuheben, sondern auch die Gerechtigkeit Christus anzuheben. Beide sind im Mittelpunkt. Man kann sie nicht voneinander trennen. Und wenn wir den Sabbat halten, weil wir glauben, wir werden gerecht, weil wir den Sabbat halten, dann haben wir den ganzen Punkt verloren. Warum halten wir den Sabbat? Weil wir ruhen in den vollendeten Werken Christi als Schöpfer und als Wiederhersteller. Da ist nichts, was ich dazu beitragen kann. Und die Erlösung kommt durch das Blut. Katholische Lehre sagt, nein, die Erlösung kommt nicht durch das Blut. Die Erlösung kommt durch die guten Werke Christi. Und das ist der springende Punkt, der Unterschied zwischen katholischer Lehre und protestantischer Lehre. Und dann kommt noch Werksgerechtigkeit dazu. Wir sind gerettet durch die guten Werke. Christus, sagen sie, ist gestorben, aber er hätte nicht sterben brauchen. Und wo kommt der Adventismus denn dann da rein? Und warum ist es so wichtig, dass wir das verstehen? Warum ist es so ungeheuer wichtig? Und wie hängt der Sabbat damit zusammen? Wir sind beauftragt, eine Warnung in die Welt hineinzuschreien, die heißt, bitte nicht das Mahlzeichen des Tieres akzeptieren, wenn ihr nicht den Zorn Gottes empfangen wollt. Jetzt, wir verstehen diesen Zorn Gottes auch immer verkehrt. Denn aus der Sicht des Mittelalters haben wir diesen rachsüchtigen Gott, der nur wartet, bis er uns vernichten kann. Wenn du einen Fuß verkehrt machst, dann kommt Feuer vom Himmel, weg bist du. Was ist dieser Zorn Gottes? Der Zorn Gottes wird mit Tränen ausgegossen. Denn Jesus Christus ist gekommen und hat den Charakter Gottes gezeigt an sämtliche Menschen. Jeder, der ihn sah, rannte zu ihm hin und suchte nur ein Drückchen, suchte nur eine Ermutigung. Und die, die sich verändern wollten oder verändern lassen wollten durch ihn, haben ihn mit Freude aufgenommen. Aber die, die schon da waren, haben ihn abgelehnt. Wieso ist es so wichtig, dass Jesus hätte sterben müssen? Und wieso sind wir erlöst durch das Blut Jesu Christi und nicht durch die Werke? Weil das Gesetz kann nicht kompromittiert werden. Das ist ja unsere Lehre. Darum sind wir berufen als Adventisten, die warten auf die Wiederkunft. Das Gesetz konnte nicht kompromittiert werden. Der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. An dem Tag, an dem ihr isst, werdet ihr sicherlich was? Sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir sind alle Sünder. Derjenige, der behauptet, dass er keine Sünde hat, ist ein Lügner, sagt die Bibel. Wir sind alle Sünder und wir verdienen alle den Tod. Das ist die Tatsache, wie es in der Bibel steht. Also, was ist das einzigste Urteil, das über mich als Sünder ausgesprochen werden kann? Der Tod. Und wie kann ich das freispringen? Und durch, dass der Gott, der uns geschaffen hat, dieser Gott, der die Welt in Existenz sprach durch sein Wort ohne ein Zutun von mir, in Demut an einem Kreuz hing, bis er den Preis bezahlt hat. Und der Preis ist was? Der Tod. Also wie können die Protestanten ein Dokument unterschreiben, wo sie sagen, wir sind durch die Werke gerettet? Und in diesem gemeinsamen Dokument werden dann noch die katholischen Heiden, ach, Entschuldige, Heiligen dazu gebraucht, um zu erklären, dass diese Werke vielleicht auch noch zugunsten von uns wirken kann. Und der Papst hat in seinem neuen Schreiben über das Jahr der Gnade die heilige Kowalska genannt, die ihr Leiden dazufügte durch ihre Werke, damit wir erlöst werden können. Wer steht auf und sagt, wir sind erlöst durch die Gnade Christi? Wir sind erlöst durch sein Blut. Und das Zeichen für diese Erlösung liegt im Sabbat. Denn der Sabbat sagt, ich halte ihn als Ruhe, weil er mich geschaffen hat, er ist mein Schöpfer. Und ich halte ihn, weil er mich erlöst hat. Und ich habe keinen Beitrag zu liefern. Er hat das Werk vollendet. Darum beachtet meine Satzungen und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Wieder und wieder lesen wir das in der Bibel. Ezekiel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meinen Sabbat, welches ein Zeichen sein soll zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich, der Herr, es bin, der sie heiligt. Also was ist die Rolle der Siebentags-Adventisten? Um zu sagen, Gesetz, Gesetz, wenn ihr nicht so macht wie wir, weg seid ihr, Feuer vom Himmel, kann ich warten. Oder ist es die Rechtfertigungslehre? Was ist das Herz des Mahlzeichens des Tieres? Wenn du nicht den Tag hältst, so wie ich ihn halte, bist du hops? Nein. Geisterweissagung sagt, es ist die Rechtfertigungslehre in Wirklichkeit, in Fülle. Im Englischen in verity. It's righteousness by faith in verity. Wir sollten am lautesten schreien zu dieser Zeit. Denn entweder sind wir erlöst durch Jesus Christus oder es gibt ein anderes System der Erlösung, auf dem sich alle Religionen einigen können. Denn all die Religionen da draußen haben alle die gleiche Lehre, was Erlösung betrifft, als der Katholizismus. Wir sind erlöst durch die Werke. Ob sie jetzt unsere Werke sind oder diejenigen von den Heiligen oder von wer auch immer, Maria oder Jesus Christus, es ist immer noch eine Erlösung ohne das Blut. Katholizismus leugnet das Blut. All die anderen Religionen, Islam inklusiv, leugnen das Blut. Sie sagen, es ist eine Irrlehre, dass wir gerettet sind durch das Blut. Aber die Bibel sagt, wir sind durch das Blut gerettet. Ohne Blut keine Sündenvergebung. Kolosser 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlte an den Trübsalen Christi für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde. Und Vers 27. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unseres Völkern, unter den Völkern sein. Nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, wenn wir gerechtfertigt sind durch den Tod Jesus Christus, durch sein Blut, denn nur so können wir die Wichtigkeit des Gesetzes verstehen. Das Gesetz konnte nicht kompromittiert werden. Das Urteil ist der Tod. Christus hat es vollbracht. Und warum kann nur Christus diesen Preis bezahlen? Wieso nicht ein anderer? Wieso nicht ein Heiliger? Wieso keine heilige Kowalska oder wie sie auch immer heißen? Warum nicht? Warum nur er? Denn er ist der Schöpfer Gott. Und nur Gott kann das vollbringen, was er vollbracht hat. Martin Luther hat immer gesagt, der Gott, der nicht für mich starb, ist nicht mein Gott. Aber wie kann Gott sterben? Gott kann nicht sterben. Gott ist unsterblich. Wie löst man dieses Problem? Jesus Christus, der in der Fülle Gott ist, wird Mensch. Er ist der Gott-Mensch und als Mensch kann er sterben. Er identifiziert sich mit der Menschheit und er, der ohne Sünde war, stirbt als Mensch. Aber dieser Mensch war auch Gott. So in dem Sinne stirbt Gott. Und weil er Leben in sich selber hat, kann er es niederlegen und er kann es auch wieder aufnehmen. Und darum kann er uns Erlösung, denn wir waren alle in ihm, vor dem wir gesündigt haben. Und darum können wir in ihm wieder das Leben bekommen. Ist die einzigste Lehre, die erklärt, wie eine Erlösung stattfinden kann. Ein Toter kann sich nicht selber aufwecken, außer wenn er Gott ist. Und das ist Adventistenlehre. Und die Welt am 31. Oktober 2017 soll kapitulieren und die weltliche Lehre wieder annehmen, ohne dass ein Muckser kommt von Gottes Volk, weil es schläft. Und wenn wir aufstehen und sagen so und nicht mehr weiter, dann wird folgen, was die Bibel sagt, nämlich eine Verfolgung. Und wenn eine Verfolgung kommt, dann werden wir den Mir-Status wieder erreichen und Gott wird eine Botschaft in die Welt hineinschicken, die nicht ausgelöscht werden kann. Und wer heiligt uns? Wir haben so viele unter uns, die so gerne heilig sein wollen. Der Einzige, der heilig ist, ist Jesus Christus und er heiligt uns. Da ist nichts, was wir dazu beitragen können, außer um zu sagen, Herr, ich bin hoffnungslos, ich öffne mein Herz, komm du rein und räume diesen Dreck, der in mir ist, raus. Und wirke du die guten Werke in mir. So selbst meine guten Werke sind nicht meine guten Werke, es sind seine guten Werke. Und so ist der Erlösungsplan. Wer ist denn gerechtfertigt nach Hause gegangen? Derjenige, der sich auf die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir gütig, denn ich bin ein Sünder. Oder derjenige, der sagt, ja glücklicherweise bin ich ja Veganer, nicht wie der, der isst ja noch Käse. Nicht, dass ich sage, das ist nicht richtig, um das zu tun. Er hätte das tun sollen, ohne das Vorige zu verachten. Und was ist diese Herrlichkeit? Welches ist diese Herrlichkeit, dieser Reichtum der Herrlichkeit? Das ist Charakter. Im Geist der Weissagung steht da geschrieben, dass die Herrlichkeit, the glory, ist sein Charakter. Und wir müssen diesen Charakter Christi, müssen wir internalisieren. 2. Thessalonicher 2,14, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir müssen diese Herrlichkeit nachstreben, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, sagt Römer 8, 29. Das ist der Prozess der Heiligung. Und was heißt es, um wie Christus zu werden? Das heißt, um so wie er demütig zu sein. Also Rechtfertigung, Römer 3, Vers 24, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst, durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sollten das erste Volk sein. Die Menschen müssen nicht sagen, da gehen die Leute des Gesetzes. Die sind gesetzlich. Die Leute müssen verstehen, da gehen die Leute, die für die Rechtfertigung Christi stehen, die Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. 1. Korinther 1, 26, sieht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise, noch viele nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige, sondern das Törische der Welt hat Gott auserwählt. Die Welt will das nicht haben. Das Vorwort im Koran lehnt diese Theologie in stärksten Worten ab. Auf dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Alles dreht sich um Jesus Christus. Worum geht dieser Krieg in der Welt? Worum geht dieses Blut, das seit Kain existiert in dieser Welt? Es ist ein Krieg gegen Jesus Christus. Und wir sind im Mittelpunkt. Wie der eine gesagt hat, entweder diese Welt macht überhaupt keinen Sinn, oder diese Welt steht im ständigen Krieg zwischen zwei Mächten, die Mächte des Himmels und die Mächte der Hölle. Und wenn ich mich zwischen beide stelle, um Frieden zu machen, dann werde ich zermalmt werden. Ich habe nur eine Wahl. Oder ich kann zwei Dinge wählen. Ich kann mich entweder hinter Satan stellen, dass er mich behütet und beschützt, oder ich kann mich hinter Christus stellen, dass er mich behütet und beschützt. Aber dieser Krieg wird nicht aufhören, bis das Ende gekommen ist. Also was müssen wir machen, um gerettet zu werden? Wir müssen uns bekehren. Wir müssen wieder besinnen, warum sind wir siebenten Tags Adventisten? Weil wir den Sabbat erkannt haben? Weil wir den rechten Arm der dritten Engelbotschaft verstehen und in unserem Leben einführen? Weil wir uns gesund ernähren? Weil wir alle diese Dinge tun? Weil wir nichts Unreines zu uns nehmen? Sind wir darum siebenten Tags Adventisten? Oder sind wir diejenigen, die sich für das Ewige, das ist doch die erste Engelbotschaft, Evangelium einsetzen? Dieses ewige Evangelium von Gesetz und Gnade, die sich beim Kreuz treffen, nicht getrennt, sondern beieinander und sich da küssen, weil die Gerechtigkeit geschieht, der Tod wird vollbracht, sodass die Gnade Überhand nehmen kann? Sind wir darum Adventisten? Oder weil wir Werke entdeckt haben? Jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wir aber sind Gott allezeit zu danken schuldig für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt hat und der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wir sind das Volk der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dein Wort ist Wahrheit. alle deine Gebote sind Wahrheit. Das Gesetz, Torah, ist Wahrheit. Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht nach diesem Wort reden, ist da kein Licht in ihnen. Wenn wir für die Wahrheit stehen, dann stehen wir für alles. Wir glauben jedes Wort, das in der Bibel steht, selbst wenn wir in der Zeitung, so wie heute, lächerlich gemacht werden dadurch. Wir stehen auf und sagen, so weit und nicht weiter. Und wenn die Protestanten, und ich klage nicht die Menschen im Protestantismus an, denn Gott sagt, sein Volk ist unter ihnen, aber ich klage das System heute an, habt ihr kapituliert und Jesus zur Seite gelegt und einen Menschen, der sich auf einen weißen Stuhl setzt, mit Engel links und rechts, akzeptiert als das Wort? Schämt euch, kommt zurück zur Wahrheit, aber nehmt die ganze Wahrheit an, denn die Wahrheit kann nicht vom Gesetz getrennt werden. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieser Charakter, dieses Geheimnisses unter den Völkern sein, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Immer wieder lesen wir Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder wir lesen, der in mir wirkt, in Kraft. Hebräer sagt, der rüste euch mit allen Guten aus, seinen Willen zu tun, indem er selbst in euch schafft. Wir denken immer, wir müssen was tun. Wir können gar nichts tun. Wir können nur Ja sagen. Das ist unser ganzer Beitrag. Er geht nicht an unserem freien Willen vorbei. Ich bin Gott so dankbar, dass er nicht an unserem freien Willen vorbeigeht. Denn was nützt eine Liebe, die unter Zwang steht? Ich gebrauche immer das dumme Beispiel, wenn meine Frau programmiert wäre, mich zu lieben und mir 20 Jahre ins Ohr flüstert, ich liebe dich, dann würde ich sagen, wo schalte ich dich aus? Es geht mir auf den Wecker. Aber wenn sie 20 Jahre lang sagt, sie liebt mich trotz meiner Fehler, weil sie einen freien Willen ausübt, dann ist das wertvoll. Ohne freien Willen haben wir keinen Wert. Also ich kann nur das ausüben, denn ich bin tot. Ein Toter kann nichts vermachen. Ich kann nur meinen freien Willen ausüben und sagen, Herr, ich bin tot. Aber du hast mir trotzdem einen freien Willen gelassen. Komm, mach sauber. Und wie weiß ich, dass ich erlaubt habe, dass Gott wirklich seinen freien Willen ausübt? Durch die Früchte. Wie sollen wir erkennen, dass jemand wirklich erlaubt, dass Gott in ihm wirkt? Nur durch die Früchte. Also tun wir, was Gott sagt, oder lehnen wir uns dagegen auf? Was hat Korah und Datan und Abiram, was haben die gemacht? Was war ihr Hauptspruch gegen Mose? Was war der Hauptspruch? Das ganze Volk ist heilig. Wer bist du, um uns zu sagen, was wir zu tun haben? Ist das nicht das Gleiche, was Satan im Himmel gemacht hat? Ist es nicht das Gleiche, als er gesagt hat, Jesus Christus oder Michael, der ist, wer Gott ist, wer bist du, um mir zu sagen, was ich zu tun habe? Ich bin doch genauso herrlich wie du. Schau mal, stehen wir mal vorm Spiegel, wer glänzt mehr, du oder ich? Weil Gott so unselbstsüchtig ist, um den Menschen zu erschaffen und die Engel zu erschaffen in seinem Bilde, so wie er ist, damit er auf der gleichen Ebene mit uns kommunizieren kann, wird das gegen ihn gehalten? Ich sage immer, wenn ich der Gott wäre, die Schöpfung wären alle Würmer. Hallo, Würmchen, betet mich an. Nicht Jesus Christus. Welchen Körper kriegen wir, wenn wir in den Himmel gehen? Was sagt die Bibel? Einen verherrlichten Körper, der seinem gleich ist. Und durch das zu tun, hat er sich auf die gleiche Ebene gestellt wie seine Schöpfung, aber er war Gott. Und Luzifer war nicht Gott, er war ein geschaffenes Wesen. Und das stieg ihm in den Kopf und dann sagte er, hey, wieso habe ich deine Gesetze nötig? Ich bin doch auch heilig, ich kann doch für mich selber entscheiden, was richtig und was gut und was verkehrt ist. Und was sagt der Papst? Was sagt der Papst? Aufgrund meines Verstandes, der ungefallen ist, kann ich selber entscheiden, was gut und was richtig ist, aufgrund Naturgesetz. Und ich brauche keine Schrift dazu. Das ist das Gleiche, was der Satan im Himmel gesagt hat. Und sollen wir als Volk nicht sagen, wart mal, du bist nicht Gott. Jesus Christus ist Gott. Und Jesus Christus wird entscheiden, was gut und was richtig und was verkehrt ist. Es ist der Satan, der gesagt hat, wenn du das isst, diese Frucht, dann wirst du selber entscheiden können, was gut und was richtig ist. Du wirst zwischen gut und böse selber unterscheiden, denn das ganze Volk ist heilig. Nein, Gott sagt uns, was gut und was richtig ist, und er schreibt es in Stein, damit wir es nicht vergessen. Und das Zeichen, dass wir Gott glauben, ist, dass wir das tun, was er sagt. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Der sagt, er liebt mich und hält nicht meine Gebote, ist ein Lügner. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Was macht der Papst? Er ändert das ganze Gesetz. Was macht der Protestantismus? Rennt hinter dem Gesetz her. Nicht erst im Katechismus hat die lutheranische Kirche das Gesetz des Papstes geändert, außer dass sie 9 und 10, die sowieso zusammengehören und nicht 9 und 10 sind, umgedreht haben. Also beim einen darfst du die Frau haben und beim anderen darfst du dein Haus haben. Die gehören doch zusammen. Wir sind ein Volk des Gesetzes, nicht weil wir gesetzlich sind, sondern wir sind ein Volk des Gesetzes, weil wir auf die Macht und Herrlichkeit und Kraft Gottes allein vertrauen. Und weil er es gesagt hat, tun wir es. Und die ganze Welt schreit wie am Spieß. Und wie ist es möglich, dass Gott dieses Volk in einen Zustand bringen kann, wo es diese Botschaft mit Klarheit verkündigen kann. In einer Welt, wo da so viel Lüge ist und so viel Betrug ist und wo jeder Wind der Doktrine weht, wie soll er ein Volk wieder dahin führen, wo es sein soll? Was hat er gemacht mit Israel? Als sie so durcheinander waren mit ägyptischer Lehre und was auch immer und Osiris-Anbetung und. Er hat sie mit einem Propheten aus Ägypten geholt. Und was hat dieser Prophet gemacht? Dieser Prophet hat aufgeschrieben in einem Buch, was die Richtlinien sind, die das Volk behüten und beschützen würden auf dem Weg. Und dieser Prophet ist gestorben, vor dem er eingehen konnte in das gelobte Land. Und dieser Prophet hat eine Gesundheitslehre aufgeschrieben und hat sie im 11. Kapitel von Levitikus aufgeschrieben. Und das Volk hat sich aufgelehnt dagegen. Sie haben gesagt, wer bist du? Mose? Korah? Wer bist du? Abraham? Wer bist du? Wir sind alle heilig. Und glaubt ihr, Gott wird am Ende nicht das Gleiche tun? Und wir schämen uns so für den Geist der Weissagung, wo Gott einen Prophet berufen hat und alles aufschreiben lassen, was wir nötig haben auf dem Weg nach Kanaan, plus eine Gesundheitslehre. Und genau wie Mose zurückkehren musste in die Wüste, musste dieser Prophet auch zurückkehren in 1888, wo wir hätten eingehen können. Wir sind nicht eingegangen, wir mussten zurück. Und heute denken wir, dieser Prophet ist nicht wichtig, vor allem im europäischen Raum. Wir können doch nicht so etwas an die Welt verkündigen. Warum nicht? Ist es weniger wichtig, um heute zu wissen genau, was wir tun sollten und wie wir es tun sollten, als was es damals war, zur Mosezeit? Nicht, dass dieses prophetische Wort über die Bibel steht und es wäre nicht nötig gewesen, wenn da nicht so viel Winde der Doktrine wären. Aber Gott hat ein Volk berufen mit einer bestimmten Botschaft. Gott hat diesem Volk einen Propheten gegeben. Und wenn wir wissen wollen, wie es lang geht, dann müssen wir das lesen, was da steht. Was ist mit Israel passiert, wenn das Wort, was Mose aufgeschrieben hatte, verloren ging und es Jahre versteckt war irgendwo im Tempel? Was ist der Tempel? Der Tempel ist die Gemeinde heute. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und das Wort, das aufgeschrieben wurde, ist verloren gegangen. Anstatt dass wir es weniger prominent machen, müssten wir es mehr und mehr prominent machen. So steht es geschrieben im Geist der Weissagung. Dieser Kontrast ist so wichtig. Wenn wir nicht verstehen, warum wir Adventisten sind, dann gehen wir den gleichen Weg wie die anderen. Wir haben entweder eine Wahl, wir sind entweder wie Judas oder wir sind wie Johannes. Johannes war ein Donnerkerl, hat immer nur geschimpft, sein Charakter hat viel Probleme gehabt. Judas gleich, beide wollten sie zur Rechten Gottes sitzen. Und beim Abendmahl saß einer an der einen Seite und der andere an der anderen Seite. Und ich glaube, Jesus fing an, um die Füße zu waschen bei Judas. Und er endete beim Johannes. Und was wollte Johannes haben? Er wollte wie Jesus sein. Er wollte die Demut Jesu besitzen. Und was wollte Judas haben? Er wollte die Macht Jesu besitzen. Die Kraft. Was wollen wir? Was ist unser Wunsch? Wollen wir wie Judas sein? Oder wollen wir die Ehre der Demut haben? Lukas 2, Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch zu Jerusalem namens Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Er war gerecht den Menschen gegenüber und er war gottesfürchtig Gott gegenüber. Und wartete auf den Trost Israel. Und als er ihn endlich sah, sagte der Herr: Nun, Herr, entlässest du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du angesichts aller Völker bereitet hast, ein Licht zu erleuchten der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Und dann sagte er zu Maria: Und dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, auf das aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und ich glaube, das ist, was passiert, wenn das Evangelium verkündigt wird. Es trennt. Und die Gedanken des Herzens werden offenbar werden. Nur im Licht des Kreuzes können wir den Charakter Gottes verstehen. Und im Licht des Kreuzes sind alle Satans Argumente damit hin. Denn er sagte: Du bist dieser Gott, der sich so wichtig tut, jeder muss dich anbeten. Wenn er sich so wichtig getan hätte, dann wäre er 30 Mal größer wie seine Schöpfung. Er hat sich auf die gleiche Ebene gestellt. Und diese Herrlichkeit, dieser Charakter Christus, der in Demut gezeigt wurde, das ist das, was Johannes verändert hat. Er sah die Schönheit dieser Selbstlosigkeit. Und er hat verstanden, dass nur wenn man so einen Gott anbetet und sich ihm unterstellt, kann da ewiges Glück und ewiger Frieden sein. Denn wenn wir einen Gott haben, der sich über alles stellt, dann haben wir einen Hitler oder einen Stalin für ewig als Gott. Und wir sind ewig Würmer. Aber wenn wir einen Gott haben, wie Jesus Christus in seiner Demut, der als gedemütigt als König gekrönt wurde hier auf Erden in Spott, dann will ich selber das Knie beugen. Nicht, weil er es sagt oder erwartet, sondern weil ich will. Und ich möchte auch, dass Gott uns ändert, dass wir diesen Charakter internalisieren. Darum tue ich auch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Es kann aber auch niemand sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. In seiner Erniedrigung, sagt Apostelgeschichte 8,33, in seiner Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Er zitiert aus dem Alten Testament. Und Wesley schreibt, diese Erniedrigung, die weggenommen wurde, oder diese Erniedrigung von Christus, ward sein Gericht aufgehoben, heißt wirklich, sagt er, er hat keine Gerechtigkeit empfangen hier auf Erden. Weil er sich erniedrigte und demütig war, hat man auf ihm rumgetrampelt. Er hat keine Gerechtigkeit bekommen. Und wer wird sein Nachwuchs sein? Ich hoffe, wir werden sein Nachwuchs sein. Ich hoffe, er wird einmal sagen, mein Blut war genug, denn ihr habt meinen Charakter angenommen. Ihr habt erlaubt, dass ich geändert werde. Und ich möchte enden mit ein paar letzte Gedanken und ein paar letzte Verse. Einige glauben ja, weil sie besondere Gaben haben, dass sie erst was Besseres sind als andere Menschen. Wenn die Gaben, die wir haben, nicht Gott unterstellt werden, dann haben wir ein Riesenproblem. Wenn die Vorzüglichkeit, die in einigen ist, nicht Gott gewidmet ist, dann ist die Vorzüglichkeit Satan unterstellt. Und wir haben so viele Menschen in der Welt, die Großartiges tun können, aber nicht viele Großartige werden gerettet werden, sagt die Bibel. Denn es ist schwer, uns durch Christus demütigen zu lassen. Und darum lässt er zu, dass Dinge schwierig werden. Und meine Brüder und Schwestern, ich glaube, wir stehen vor dieser Zeit, wo Dinge schwierig werden. Sie werden sehr schwierig werden. Und woran klammern wir uns? Dass wir sagen, Gott, wieso erlaubst du das? Wieso bringst du diese Probleme über uns? Du kümmerst dich nicht um uns? Oder werden wir dran denken, dass er bis zum Kreuz demütig war? Und klammern wir uns an diesen Charakter. Matthäus 18, Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Mögen wir als Volk verstehen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit Mögen wir verstehen, was der Erlösungsplan ist, was er gekostet hat, wie wertvoll er ist, und mögen wir das richtige Bild des Adventismus in die Welt hineingeben. Nicht ein Bild der Werksgerechtigkeit, aber ein Bild des Gehorsams in Demut, weil wir selbst ruhen in der Erlösung Jesu Christi. Amen.